Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Vor 20 Jahren, am 21. März 2002, wurde die Kulturstiftung des Bundes gegründet. Mit einem Beschluss des Bundestages, das ist gute Sitte in einem föderalen Staat, in dem die Kultur nach wie vor Ländersache ist. Auch der Sitz in Halle war ein wichtiges Signal, nämlich für den Osten Deutschlands. Die Stiftung war von Beginn an nicht klein gedacht, aber heute ist sie eine ausgewachsene, etablierte, gut ausgestattete Institution mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 35 Millionen Euro Jahresetat, womit die Bundeskulturstiftung zu den größten öffentlichen Kulturstiftungen in Europa zählt. Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, mit der künstlerischen Direktorin Hortensia Völkers zu sprechen über das, was sie seit damals mit ihrem Team gestemmt hat. Denn die Arbeit der Bundeskulturstiftung ist nicht immer so sichtbar. Sie fließt in viele unterschiedliche Projekte, hat zum Teil auch den Charakter eines Thinktanks, will Kunst fördern, die es noch nicht gibt, oder Transformationsprozesse anstoßen, die Vordenkerqualitäten haben. Zu all dem gleich mehr. Hortensia Völkers ist aus Berlin zugeschaltet zu diesem voraufgezeichneten Interview. Guten Tag, Frau Völkers.
Guten Tag, Frau Fischer.
In diesen Tagen fallen einem Termine wie dieser, auch wenn sie so erfreuliche sind, einigermaßen schwer, denn Europa ist erschüttert von diesem Krieg, den Russlands Präsident so brutal führt. Auch die Kulturwelt erklärt täglich ihre Solidarität mit der Ukraine. Es gibt eine Welle von Hilfsbereitschaft, eine Solidaritätsadresse auf der Webseite natürlich auch Ihrer Stiftung. Wie blicken Sie persönlich, Frau Völkers, auf diesen Krieg und was können Sie tun?
Ich blicke so betroffen und ergriffen wie wahrscheinlich die meisten Bürger und Bürgerinnen. Wir verbringen einen guten Teil des Tages in einer Schalte mit vielen, vielen anderen Institutionen und Partnern, um zu koordinieren, wer macht was. Ein Haus, in dem es Stipendien und Residencies gibt, fragt, könnt ihr uns Leute empfehlen oder schicken, die nächsten integrieren Schauspieler aus der Ukraine in ihr Ensemble. Wissenschaftsinstitutionen beschäftigen dann die Wissenschaftler. Also wir sind jedenfalls im dienstlichen Bereich mit dieser Koordinierung und stellen natürlich auch Geld zur Verfügung. Und privat sind wir ja viele von uns beschäftigt, als Volontäre an Bahnhöfen oder Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Mhm.
In Diskussionen, die sich nicht direkt mit dem Krieg befassen, geht es derzeit vor allem um die Frage, wie man Demokratien schützen kann. Welche Rolle spielt dabei Ihrer Ansicht nach die Kultur?
Ich bin da bescheiden und glaube nicht immer, dass die Kultur alles und das Wichtigste ist. Dennoch gibt die Kultur Anlässe, um gemeinsam Dinge zu erleben, um gemeinsam über Themen nachzudenken und natürlich in dem Bereich der Ästhetik, um einen Geschichten näher zu bringen und auch Empathie zu erzeugen. Aber das wissen Sie, Kunst und Kultur kann man auf sehr viele Art und Weise definieren. Mhm. Jedenfalls ist sie nicht wegzudenken. Wir brauchen sie und da leisten wir einen kleinen Beitrag.
Der kulturelle Austausch, und das fand ich interessant, mit den östlich angrenzenden Nachbarländern stand ja sozusagen auch als Auftrag an der Wiege der Bundeskulturstiftung.
Ja, also als Auftrag war eigentlich erstmal Ankommen in Halle und Zuhörender oder Zuhörende zu werden. Wir hatten viele Geschichten, die uns erzählt wurden, die uns erlaubt haben, vorsichtig und sensibel in diese Welt einzutauchen mit Menschen, die zum Teil auch andere Erlebnisse hatten als wir. Und diese Form des Arbeitens, also zuhören, fragen, was wird gebraucht, das hat uns sehr geprägt und ist immer noch unsere Hauptarbeitsmethode bis heute. Wir haben natürlich in Osteuropa große Programme gemacht ab 2004, als die EU sich vergrößerte und waren da jahrelang unterwegs, auch an den Ländern, die nicht Teil der EU geworden sind. Der Kosovo, Moldawien, Rumänien, damals auch Bulgarien. Und haben uns intensiv mit den Gesellschaften, mit den Kulturen dieser Länder beschäftigt.
Dann lassen Sie uns mal zurückblicken auf die Anfänge. Günter Grass war als Festredner beim Festakt in den Frankischen Stiftungen zugegen, als die Nationalstiftung der Bundesrepublik Deutschland für Kunst und Kultur, ein bisschen ein sperriger Name, gegründet wurde. Und zwar vom damaligen Kulturstaatsminister Julian Nieder-Römelin und gegen die üblichen Befürchtungen der Länder.
Das war keine einfache Arbeit. Der hat sehr, sehr geschickt verhandelt, um diese Stiftung zu gründen, gegen viel Unmut erstmal, weil immer die Länder das Gefühl haben, man würde ihnen jetzt was wegnehmen. Es wäre doch eigentlich schöner, das Geld ginge direkt an die Länder und sie könnten auch dann davon Gebrauch machen, was ja im Prinzip in einem föderalen Staat auch richtig ist. Und insofern war, glaube ich, erstmal das sehr gut gemachtes Werk von Nieder-Römelin. Und das Zweite war dann, zu sagen, es soll Gegenwartskunst und Kultur fördern. Man hätte auch sagen können, wir pflegen das Patrimonium, reparieren Kirchendächer oder was auch immer man so alles hörte.
Na gut, dafür ist die oder war und ist die Kulturstiftung der Länder ja auch zuständig. Für den Kulturaustausch war damals das Goethe-Institut zuständig. Ich wollte Sie gerade gefragt haben, ob das sozusagen der Grund war, warum die Stiftung auch ein bisschen die Flucht nach vorne, also in Richtung auf Zukunftsthemen und auf die zeitgenössische Kunst angetreten hat.
Nein, ich glaube, Nieder-Römelin war absolut davon überzeugt und konnte auch immer mit Zahlen belegen, wie viel Geld in der Erhalt unseres Kulturguts und unseres Museen, Theater und so weiter, Burgen und was es alles gibt, dass da eben doch für den Erhalt dieser Kulturlandschaft wir das meiste Geld und die meisten Mittel verwenden. Und in der Förderung von Neuen, von Vitalisierung, von nach vorne gucken, ein Zukunftslabor vielleicht zu werden, dafür gab es nicht sehr viele Mittel. Und deshalb hat er uns in diese Destination geschickt.
Und für Sie dann eben auch die Chance, zusammen mit Ihrem Team ein sehr eigenständiges Profil sich zu erarbeiten.
Ja, wir waren Suchende. Man muss in einer Landschaft, die schon so reich ist und so vielfältig, muss man seinen Platz finden. Ich glaube, das haben wir jetzt nach vielen Jahren ausprobieren. Und wir haben einen Teil von unseren Geldern, geben wir aus in der Förderung von wirklichen Kunst- und Kulturprojekten. Das sind dann die Partner und Kulturakteure bundesweit, die einen Antrag stellen für etwas, was sie machen wollen, ein Symposium, eine Ausstellung, eine Oper, und dann sucht da eine Jury aus. Das sind 10 Millionen im Jahr. Das ist ein guter Teil des Kapitals oder der Mittel der Stiftung zur Verfügung stellen. Mhm. Und mit dem Rest entwickeln wir in sehr enger Zusammenarbeit mit den Kulturakteuren, oder besser gesagt identifizieren wir Themen, die von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung sind, und arbeiten dann zu diesen Themen. Und ich würde sagen, wichtig ist, und da sind wir, glaube ich, einzigartig, jetzt will ich gar nicht in dem Sinne uns loben, sondern sagen, das macht sonst niemand anders. Über mehrere Jahre begleiten wir diese Prozesse. Wie kann ein Haus diverser werden? Wie kann ein besseres Angebot in strukturschwachen Regionen entstehen? Und so weiter und so fort. Wie können Theater, Stadttheater zusammen mit freien Gruppen zusammenarbeiten, etc. Also da gibt es eine Menge, unzählig viele Programme, in denen wir die Institutionen einladen, sich zu bewerben und sie dann in diesem Prozess über mehrere Jahre begleiten. Und da können wir ordentlich Fehler sammeln und sagen, so geht es nicht, das ist wunderbar. Und damit so eine kleine Welle verursachen. Also dann ist so ein Thema, wenn es auf bundesweit praktiziert wird, ist es gesetzt und es ist auf der Agenda sozusagen. Und das bewirkt, dass man dann schon in einen gewissen Zugzwang kommt, um sich dann vielleicht stärker um diese Themen zu kümmern. Das ist etwas, was man als Bundesstiftung wahrscheinlich besser machen kann als eine Landesstiftung.
Und das sind tatsächlich Themen, Hortensia Völkers, die uns alle tatsächlich viel angehen. Also Diversität, Nachhaltigkeit, Meinungsfreiheit, Barrierefreiheit, Migration. Mir scheint es so zu sein, dass inhaltlich die Bundeskulturstiftung seit ihrer Gründung da doch einiges an Weg zurückgelegt hat.
Wir machen immer noch innovative Projekte oder fördern innovative Theaterstücke oder Ausstellungen. Das Wort innovativ ist sehr unterschiedlich zu interpretieren. Mhm. Ich fange mal an. Einer der ersten und einer meiner Lieblingsprojekte war das Projekt Migration. Der Anlass war 50 Jahre Anwerbervertrag, sprich 50 Jahre, seitdem der erste damals sogenannte Gastarbeiter kam aus Italien. Und da haben sich 80 Frauen und Männer, Menschen zusammengetan, die eben von der Uni Frankfurt, von einem kleinen Verein Domit, die sammelten, also selber sozusagen Einwanderer waren, sogenannte Gastarbeiter, und dem Kunstverein Köln. Das war ganz chaotisch auf der einen Seite, weil es da Generationskonflikte gab und unterschiedliche, diese drei Institutionen natürlich auch unterschiedliche Arbeitsweisen hatten. Und die haben nach 4 Jahren eine wunderbare Ausstellung, kann man sagen, mit einer der schönsten Kataloge produziert. Und aus diesem Verein Domit wird ein Museum gebaut in Köln. Das ist, was die eigentlich ursprünglich immer wollten, ein deutsches Museum der Einwanderung oder so ähnlich wird es heißen. Mhm. Und heute ist das Geld da, es wird gebaut, es entsteht in Köln, Köln-Kalk, und wir dürfen wieder sozusagen die Anfangsphase fördern. Heute würde man natürlich ganz anders über diese Themen sprechen. Heute spricht man über Diversität. Wir sind grundsätzlich immer etwas zu spät mit diesen Themen. Wir haben damals schon gewusst, im Grunde genommen, nicht nur wir, sondern die ganze Gesellschaft oder die sich mit sowas beschäftigt haben, dass unsere Gesellschaft in ihrer diversen Vielfalt nicht so repräsentiert ist. In öffentlichen Institutionen, im Fernsehen, im Radio, bei den Lehrern etc. etc. Und heute spricht man von Diversität und wir haben da Programme, die eben ganz gezielt auf dieses Manko hinarbeiten, weil wir da eine Dringlichkeit haben. Menschen fühlen sich ein Teil der Gesellschaft nicht wirklich sichtbar.
Sie sagen, Sie waren ein bisschen zu spät. Ich denke auch, dass wir als Gesellschaft da sehr spät dran sind, weil diese Themen halt doch wirklich erst langsam in den öffentlichen Diskurs einsickern. Mir schien aber zum Beispiel für den Theaterbereich die Bundeskulturstiftung schon auch der Nukleus gewesen zu sein für genau solche gesellschaftlichen Diskussions- und Transformationsprozesse, die wir dort einfach brauchen. Also allein die Frage betrachtet, wie interessieren wir anderes Publikum als das Etablierte, in unsere Häuser zu kommen, in diese Supertanker zu kommen? Was können wir tun? Gehen wir raus? Gehen wir vor Ort? Da schien mir die Bundeskulturstiftung immer Programme zu fördern, die genau dieses einfach versuchen, was sich dann aber praktisch ausweiten kann.
Ja, da haben wir unzählig viele Programme zu diesen Themen gemacht. Natürlich erstmal die Theater gefragt, was braucht ihr, um einfach etwas anzubieten, was auch passt und nicht etwas, was wir uns in der Stube ausgedacht haben, sondern das ist immer erarbeitet mit denjenigen, die auch gemeint sind. Und da ging es um neue Textformen, um Thementage, um Akquise von einem anderen Publikum, um internationale Partnerschaften. Das sind immer jeweils Programme gewesen, wo wir mit 60, 70 Bühnen zusammengearbeitet haben, je über mehrere Jahre.
Mhm. Und sowas also erscheint hießen natürlich Heimspiel oder Doppelpass zum Beispiel.
Ja, das sind immer die kreativen Namen, die meine Kolleginnen und Kollegen dem Programm geben. Und sowas kommt dann in die Fachzeitschriften, wird besprochen. Die ganzen Dramaturgen treffen sich mehrmals im Jahr auf unsere Einladung hin. Und da wird eben diskutiert, wie man solche Häuser verändert.
Dann knüpfen wir vielleicht gerade an der Veränderung der Häuser selber auch mit dem Stichwort Nachhaltigkeit. Da haben Sie ja einen Schwerpunkt auf den Weg gebracht, der jetzt fortgesetzt wird. Claudia Roth ist ja neue Vorsitzende des Stiftungsrats der Bundeskulturstiftung und hat gerade 4 Millionen Euro bewilligt für das Programm Zero, klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte. Wie formen die das, was Sie als Basis gelegt haben mit der Bundeskulturstiftung, noch weiter aus?
Da können wir uns gleich einreihen in die Verspätungskultur, oder weil das Thema Nachhaltigkeit und Klima, das erleben wir im Moment ja jeden Tag, ist etwas, was viel weiter sein müsste. Und das ist natürlich nicht nur ein Kulturthema, sondern es ist ein, man könnte sagen, ein planetarisches Thema, ein ganz großes für die gesamte Menschheit, wie wir hier weiterleben können und was wir dazu machen müssen. Und es gibt einen Bereich, ich nenne es mal Dekarbonisierungstraining, wenn Sie so wollen. Oder meine Kollegen sagen manchmal die Abteilung Heizungskeller. Also wie verbrauche ich weniger CO2? Und das ist in den Institutionen so, dass die erstmal verstehen müssen, wie messe ich das? Und das haben wir mal vor 1,5 Jahren angeboten mit 15 Institutionen, denen eine Agentur an die Seite gegeben, wo man gelernt hat, wie man die Mobilität, Müll, Klima, Reisen, was nicht noch alles, was man so hat, misst, dass man weiß, im Jahr habe ich im Moment den CO2-Verbrauch und da muss ich einfach besser werden. Wie kann ich das machen? Ich kann auf ganz weniges verzichten, aber ich muss es vielleicht anders organisieren. Also meistens, bei den meisten ist natürlich das Thema Mobilität, also die Reisen, ist ein ganz starker Punkt. Und das ist auch ein kritischer Punkt, weil wir wollen uns ja international auch austauschen. Und da muss man nachdenken, wie sowas eigentlich in der Zukunft passieren kann. Wie ist es für Museen? Gehen die in eine Partnerschaft mit einem Museum, meinetwegen aus dem globalen Süden, und tauschen ihre Sammlung auf 1 oder 2 Jahre aus, Bereiche ihrer Sammlung. Die haben ja riesige Sammlungen und können nur einen ganz kleinen Teil zeigen. Und statt jetzt permanent in der Gegend rumzufliegen und einzelne Arbeiten, Kunstwerke hin und her zu fliegen, etwas langfristiger, größer zu denken, das muss organisiert und gedacht werden und daran arbeiten wir zurzeit. Und was Sie gerade erwähnten, dieser Fonds Zero, ist ein Angebot an die Institutionen in allen Sparten, dass sie sich bewerben, wenn sie Interesse haben mit einer Produktion, das kann eine Oper oder eine Ausstellung oder eine Choreografie sein, indem man versucht, ein klimaneutrales Produkt zu liefern. Und was bedeutet das? Wie sieht das eigentlich aus? Sieht das komisch aus, ein Bühnenbild? Oder sieht das gar nicht so anders aus? Wie kann ich alte Materialien wieder benutzen? Ist das eigentlich möglich? Oder zumindest mehrmals im Jahr möglich? Und so weiter. Also das würde ich jetzt experimentell und innovativ nennen. Aber das ist nicht im Sinne, dass die Kunst das Produkt jetzt experimentell ist, sondern die Art, in diesem Falle die Art zu arbeiten. Dazu laden wir ein und dann sind es eben einige Institutionen, was weiß ich, 20, 30, je nachdem, wer sich bewirbt. Und dazu machen wir Akademien, da tauscht man sich aus. Wie ist es bei dir gegangen? Bei uns klappt es auch nicht. Und das sind gemeinsame Lernprozesse. Also ich würde sagen, wir haben eine extrem starke empirische Expertise, wenn man das so sagen kann. Also wir lernen ganz viel mit Projekten in der Praxis, wie man Dinge anders machen kann.
Wir haben noch nicht über Corona gesprochen, Frau Völkers. Diese Pandemie hat die Reisetätigkeit weltweit und natürlich auch der Kultur praktisch zum Erliegen gebracht. Hat das Ihr Denken über Kulturarbeit verändert? Hat die Pandemie zum Beispiel dem Thema Digitalisierung auch einen Schub gegeben? Das haben wir ja sonst sehr häufig gesehen.
Ja, da sind wir gleich wieder bei dem nächsten Verspätungsthema. Die Digitalisierung, also da sind wir in Deutschland nicht die Nummer eins und in den Kulturinstitutionen sowieso nicht. Also die haben plötzlich gemerkt, zum Beispiel Theater, die sich für dieses Thema nicht wirklich interessiert haben vor der Pandemie, mussten plötzlich irgendwie sehen, wie sie ihr Publikum erreichen, also auf Sendung gehen, ohne manchmal wirklich im ganzen Haus WLAN zu haben oder Internet und mussten erstmal was erfinden. Wie geht das? Und das war natürlich für unsere großen Programme, die wir sowieso zur Digitalisierung hatten, innerhalb der sehr schwierigen Situation ein guter Anlass, dass sich die Häuser damit beschäftigen und die sind da ein ganzes Stück weitergekommen und viele schreien dann auf, um Gottes Willen, die Kunst ist doch analog, ja selbstverständlich. Es geht ja auch nicht darum, das zu ersetzen, aber es gibt einen großen Bereich, wie ich im Gespräch mit meinem Publikum bin, also sagen wir mal in einem Naturkundemuseum, da gibt es ja unglaublich viele Hobby-Naturkundler, die mitmachen können, die ihr Wissen einspielen, weltweit neue Vögelsorten, Tiere, die aussterben. All solche Sachen werden zum Beispiel in Naturkundemuseum wunderbar über diese digitalen Plattformen gespielt jetzt. Ich kann in Kontakt praktisch mit der ganzen Welt sein über solche Themen. Auch bei Kunstmuseen, ne? Im ethnologischen Bereich. Wie kann ich mit den Communities arbeiten, aus denen die Werke kommen, aus denen die Objekte kommen? Wie kann man sich da austauschen? Also das ist fantastisch, wie das die Analoge, die Arbeit vor Ort, das Zusammenkommen, das Betrachten von Dingen ergänzt.
Ein Stichwort möchte ich gerne noch einspeisen. Das ist das Stichwort Kultur im ländlichen Raum. Das sind immer diese sperrigen Überschriften. Die Kultur im ländlichen Raum, die übrigens auch explizit im Koalitionsvertrag erwähnt wird, dass sie zu fördern sei. Es geht aber im Grunde um das, was wir immer diskutieren, wenn wir die Spaltung der Gesellschaft diskutieren oder die Demokratieförderung vor Ort. Also es geht um wichtige Initiativen an Orten, an denen sich die Kommunen sozusagen aus der Kultur zurückgezogen haben?
Ja, natürlich gab es bestimmte politische Entwicklungen in den letzten Jahren, die einem dann nochmal alert gemacht haben, dass es Regionen gibt, vor allen Dingen strukturschwache Regionen, wo sich öffentliche Hand stark zurückgezogen hat, wo es keine Angebote mehr gibt. Und die jungen Leute ziehen natürlich dann weg. Das heißt, das geringe Angebot und natürlich auch der Verlust an der Partizipation an einer demokratischen Gesellschaft, also Demokratieverlust gewissermaßen. Mhm. Und da haben wir sehr früh, wahrscheinlich waren wir einer der ersten in den neuen Bundesländern, kleine Initiativen aus der Zivilgesellschaft gefördert. Also weil das nicht so ausgeprägt war am Anfang nach der Wende, also wo jenseits der öffentlich geförderten Menschen rumgefahren sind, Filme gezeigt haben, Ausstellungen organisiert haben etc. Und da haben wir irrsinnig viel gelernt, was so im sozusagen ländlichen und in der etwas verlassenen Regionen alles geht und passiert und was fehlt. Und so haben wir uns einige Modellregionen ausgesucht, deutschlandweit. Ich glaube, es waren 4 Regionen, Ost und West, über 5 Jahre dieser Region insofern ein besseres Angebot zu liefern. Ich sage jetzt mal ein Beispiel aus dem Westen, Rendsburg-Eckernförde. Da gibt es 4 Institutionen, ein Theater, eine Lerninstitution, eine Musikschule beispielsweise. Und die gehen in die Dörfer und machen Angebote, fragen, was wird hier gebraucht und veranstalten mit den Dorfbewohnern Dinge. Sie machen eine Ladengalerie oder sie veranstalten Themenabende etc. etc. Das heißt, die Geförderten in der etwas größeren Stadt geht raus und stellt ihr Personal und Potenzial zur Verfügung, um in der Region nach Bedarf etwas anzubieten. Das sind zum Beispiel Modelle. Dann gibt es Dorfresidenzen, dann gibt es fliegende Salons, also alles Mögliche, was über mehrere Jahre gemacht wird und natürlich verlangt, dass die Institutionen, die es schon gibt, sich verändern, weil das gehörte nicht zu deren Auftrag, in die Dörfer zu fahren und gleichzeitig Angebote in diesen ländlichen Räumen zu generieren. Und das Interessante dabei oder was uns vielleicht sehr wichtig war, ist, dass wir zusammen mit den Landräten, mit den Bürgermeistern und mit den Abteilungsleitern der Ministerien diesen Prozess uns sehr genau anschauen. Mhm. Was geht da? Und dass diese Personen diese Erfahrung mitnehmen und es im Rest ihres Bundeslandes implementieren. Und das Thema Kultur, die Wertschätzung der Kultur, was kann Kultur? Das ist nicht für Touristen gedacht, die jetzt kommen und mal irgendwo hinfahren, um ein schönes Konzert auf dem Land zu hören. Das ist nicht die Absicht, sondern es ist für die Bürger vor Ort.
Kurzer Ausblick zum Schluss, Hortensia Völkers. Sie hören Ende des Jahres auf und Sie wollen sich auch nichts wünschen für die Stiftung. Heißt das, die soll sich jederzeit neu ausrichten können, der Zukunft zugewandt, wie bisher auch?
Ja, man kann viel, sehr viel machen mit dieser Stiftung. Und zwar vor allen Dingen, weil es so ein fantastisches Personal, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt. Wir haben, ich würde sagen, keine Erbhöfe. Man kann eigentlich auch was ganz anderes draus machen. Ich hoffe natürlich, dass es was Gutes ist. aber das ist dann nicht mehr mein Thema. Ich übergebe eine fantastisch gut funktionierende Institution und kann nur sagen, derjenige oder diejenige, die diese wunderbare Institution in der Leitung übernimmt, hat großes Glück.
Das war die künstlerische Direktorin Hortensia Völkers zum 20-jährigen Jubiläum der Bundeskulturstiftung. Ich weise noch hin auf die nachfolgende Sendung Kultur heute und am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.